Gottesdienst auf Nordkoreanisch könnte so sein. Es ist kalt. Ein Mann setzt sich auf eine Parkbank und schaut sich die Gegend an. Ein anderer Mann kommt anscheinend zufällig vorbei und setzt sich ebenfalls auf diese Bank. Sie schweigen. Ab und an wechseln sie ein paar Worte. Dazwischen schweigen sie immer wieder. Eine alltägliche Situation. Eigentlich. Aber das hier sind zwei Christen in Nordkorea, die im Geheimen Weihnachten feiern. Zwischendurch tauschen sie Bibelverse und Gebetsanliegen aus. Dann gehen sie still, aber ermutigt auseinander. Drei Christen treffen sich. Abends auf einem Feld. Seit langem wünschen sie sich, Abendmahl zu feiern. Für die meisten Nordkoreaner sind Brot und Wein nicht zu bekommen. Ich habe etwas, was fast genauso gut ist, sagt einer von ihnen und kramt eine Orange hervor. Aus der einen Hälfte werden kleine Stücke geteilt, die andere Hälfte wird zu Saft gepresst. Schon kann Abendmahl gefeiert werden. Für einen von ihnen war es das erste Abendmahl überhaupt. Danke, Herr. Ich weiß nicht, ob euch das wirklich noch auf dem Herzen liegt und dankbar stimmt, wie wir Weihnachten feiern können. Wir können uns in aller Öffentlichkeit versammeln. Wir haben keine Probleme mit Geheimpolizei. Auch zu DDR-Zeiten konnten wir uns versammeln, so wie wir unsere Planung gemacht haben. Durften zwar nicht so an die Öffentlichkeit treten, aber in unseren Räumen konnten wir machen und tun, was wir wollten, ohne gehindert und gestört zu werden. Es gab zwar auch hin und wieder, immer wieder mal Leute, die von Horch und Guck waren und sich den Gottesdienst angehört haben. Aber ansonsten haben wir keine Drangsal in dem Maß erlebt. Tabitha, eine Witwe aus Nigeria. Im Gebet sitzt du neben mir. In der Kirche, wenn du betest, bist du nicht weit weg. Du bist hier mit mir in Nigeria. Muss man sich mal vorstellen, wie die Leute und immer, wenn Open Doors Nachrichten kommen, geht es darum, dass sie einmal spüren, die Kraft des Gebetes, das für die verfolgten Christen getan wird. Aber sie bitten auch immer wieder darum, im Gebet nicht nachzulassen. Und das ist mir heute ganz wichtig, zumal dieser Weihnachtsgottesdienst dort auf einer Parkbank doch schon sehr beeindruckend ist. Und ich denke, wir haben auch eine gute Wahl getroffen, wenn wir das Weihnachtsopfer, das wir heute zusammenlegen, für die Arbeit von Open Doors weiterreichen. Das war nicht die Weihnachtspredigt. Das war aber, ich denke mal, aber auch wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Was hat der Nils vorgelesen? Die zweite Lesung. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da haben wir nicht abgesprochen, nicht abgestimmt. Aber das ist der angegebene Predigttext, der vorgeschlagen ist für diesen Tag. Und ich habe gedacht, es kann auch nicht verkehrt sein, uns einmal über diese Aussage Gedanken zu machen. Als die Zeit erfüllt war. Was heißt das? Zunächst einmal, Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung als wir. Unsere Zeit ist oft erfüllt. Unsere Zeit ist oft, dass wir sagen, jetzt ist aber Schluss, weiter geht's nicht mehr. Und wir in unserer menschlichen Art, wir neigen auch dazu, Gott zu sagen, jetzt ist doch endlich mal Zeit, dass du eingreifst. Wenn wir so die Berichte gerade von Open Doors lesen, dann sagen wir, Mensch, Gott, warum lässt du das alles zu? Es gibt auf der Landkarte von Open Doors unterschiedliche Farbgebungen. Tiefrot ist oder sind die Länder gekennzeichnet, die wirklich ganz offiziell um ihres Glaubens verfolgt werden, die sich nicht frei versammeln dürfen. Und erstaunlicherweise ist China nicht mehr rot. Aber Nordkorea und gesamt zehn Staaten auf dieser Erde sind rot gezeichnet. Von Ostasien über die Inseln bis nach Afrika hin, wo Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Gott, warum lässt du das zu? Es ist doch endlich Zeit, dass du mal zeigst, dass du denen, die dir vertrauen, den Frieden bringst, der angekündigt ist bei den Hirten. Das ist, wäre unsere Zeiteinteilung, wäre unser Zeitmaß. Aber Gott hat eben doch ein anderes Zeitmaß. Und ob es mir oder uns gefällt, wir haben uns eben darauf einzustellen, auf Gottes Zeitmaß. Welche Voraussetzungen waren denn damals notwendig, um als Zeichen zu erkennen, dass die Zeit erfüllt war? Der Stern, das war ein Zeichen, den Gott den Weisen gegeben hat, das war nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass Zeit erfüllt war. Aber es war ein Zeichen für die Weisen, dass sie ihre Erwartungen erfüllt gesehen haben. Man geht davon aus, ich denke mal, Johannes hat es letztes Jahr gesagt, dass aufgrund der Gefangenschaft der Juden in Babylon damals auch die Messias-Erwartung dorthin getragen wurde und von den Wissenschaftlern oder von den Sterndeutern aufgenommen wurde, und dieser Stern war nun das Zeichen dafür. Für mich gibt es zwei ganz wichtige Gründe, zu erkennen, dass die Zeit erfüllt war. Wie haben wir es gestern aus dem Propheten Micha gehört? Und du, Bethlehem, die du klein bist unter den Städten Juda, aus dir soll mir der kommen. Josef und Maria lebten in Nazareth. Nicht mal in Judäa, in Galiläa lebten sie. Und Gott benutzt Menschen, um zu seinem Ziel zu kommen. Und ich sagte es ja gestern schon mal, dass es vielleicht auch möglich war, dass Augustus sich nicht nur die Steuergelder sichern wollte, sondern dass er auch seinen Namen groß machen wollte. Ich, Augustus, ich kann, ich will. Ich will wissen, wie viel da sind. Ich habe es gestern nicht gesagt, aber bei der Betrachtung fiel mir David ein. Was war David, als er zur Ruhe gekommen ist, all seine Feinde besiegt hatte? Da wird er größenwahnsinnig. Ich will doch wissen, wie viele Leute mir zur Verfügung stehen, wie viel in meinem Heer sind, welche Macht ich habe. Ich will wissen, wer ich bin. David muss es sehr schwer bezahlen. Augustus, Kaiser, und ich sagte es gestern zu der Zeit des Augustus, begann es, dass sich die römischen Kaiser als Götter fühlten. Ich, Gott, ich habe jetzt Macht und das will ich jetzt demonstrieren. Ich will wissen, wie viele Leute da sind, wie viele Leute reich sind, wie viele Leute arm sind, wie viele Leute wehrfähig sind. Ich will wissen, was in meinem Reich los ist. Und diesen Wahnsinnigen, nach unserem Verständnis, nutzt Gott gerade mit diesem seinem Befehl. Vorher wäre keiner auf den Gedanken gekommen, alle Leute zusammenzujagen in ihrer Geburtsstadt, in ihrer Heimatstadt. War ja nicht mal die Geburtsstadt, war ja die Stadt des Stammes David, Isai. Und da musste Josef nun hin. Gott hat gesagt, in Bethlehem wird er geboren. Und nun müssen Josef und Maria diesen mühevollen Weg auf sich nehmen und nach Bethlehem gehen, um das Wort des Propheten, das Gott gesagt hat, Wirklichkeit werden zu lassen. Die politischen Umstände sind ein Zeichen dafür, dass für Gott diese Zeit erfüllt war, dass Jesus Christus geboren werden kann. Ich denke aber noch wichtiger ist auch die Erwartungshaltung in Israel. Gibt es wirklich in Israel die Erwartungshaltung oder reden wir uns das nur ein? Sie warten ja alle auf den Erlöser, der sie vom römischen Reich befreit? Oder haben wir dafür einen Beweis in der Bibel? Was meint ihr? Wenn ich so frage, muss es auch einen Beweis geben, ne? Ist ja wohl klar. Im Lukas 2, wird uns berichtet, dass Jesus als Kind in den Tempel gebracht wurde zur Beschneidung. Die Beschneidung war für die Israeliten, für die Juden, gleichzeitig die Namensgebung. Und da werden uns zwei Personen genannt. Simeon, denke ich mal, ist überwiegend bekannt. Simeon, ein alter Mann, aber voll Geistes, bei dem wird ganz deutlich, wie er auf die Erlösung Israel wartet. Denn als er dieses kleine Kind in seiner Hand hält, strömt es aus ihm heraus, Herr, und damit spricht er Gott an, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das, was Gott ihm zugesagt hat, du wirst nicht sterben, bis der Erlöser geboren wird. Diese Hoffnung war in diesem Mann so verwurzelt, so verankert, dass es gar keinen Zweifel gibt, dass er auf die Erlösung, auf den Retter gewartet hat. Und dann ist da noch eine Frau im Tempel, Prophetin Hanna wird sie genannt. Sie war 7 Jahre verheiratet. Warum das wichtig ist, weiß ich nicht, aber es steht so in der Bibel. Und danach war sie Witwe und war dann ständig im Tempel. Mittlerweile 84 Jahre alt geworden. Und dann heißt es von dieser Frau, und sie trat zur selben Stunde herbei, Entschuldigung, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also es waren nicht nur Simeon und Hanna, die auf die Erlösung warteten, sondern viele in Israel, die auf die Erlösung warteten. Sie kannten die prophetischen Aussagen, sie wussten, dass der Messias kommen soll. Gott erfüllt seine Zeit einmal, indem er Weltgeschichte macht und auch Menschen benutzt, ob sie es wollen oder nicht, dass er zu seinem Ziel kommt. Das ist schlimm heute Morgen. Er spürt die Erwartung derer, er muss doch endlich kommen. Genau das ist die Zeit, von der es heißt, sie war erfüllt. Gott schickt seinen Sohn nicht blindlings, sondern er schickt ihn auch dahin, wo er erwartet wird. Auch wenn wir dann im Johannes lesen, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, weil sie eine ganz andere Erwartung hatten an den Messias. Sie waren der Meinung, er wird Israel, den Staat, die Nation Israel wieder aufrichten. Aber die Propheten hatten eben auch schon vorausgesagt, dass er um der Sünde willen der Menschen kommt. Dass er sich als Opfer gibt, Jesaja 53. Und das war dann der große Zwiespalt, in dem die Menschen gelebt haben. Die Erwartung des Herrschers, der uns wieder aufrichtet und wir etwas wieder bedeuten in dieser Welt. Und er kommt mit einem ganz anderen Ziel. Aber als diese Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich habe mir mal den Spaß, Vergnügen gemacht, wie auch immer, und nur beim Evangelisten Johannes nachgelesen, wie oft Jesus von sich sagt, dass er der Gesandte von Gott ist. Der Vater hat mich gesandt, Gott hat mich gesandt, das zu tun, jenes zu tun. Was meint ihr, wie vielmal Jesus das so sagt? Hätte ich auch nicht beantwortet. 13 Mal. Und wenn ihr das nachlesen wollt, ich habe mal die Stellen alle aufgeschrieben. Ich lese sie euch nicht alle vor. Johannes Evangelium Kapitel 5, die Verse 30, 36 und 37. Kapitel 6, die Verse 39, 44, 57. Kapitel 8, die Verse 16, 18, 42. Kapitel 12, 49. 17, das ist ein hohepriesterliches Gebet. 21, 25. Und Kapitel 20, 21. Wie du mich gesandt hast, so sende ich sie. Also immer Stellen, wo Jesus ganz persönlich Bezug nimmt auf den Auftrag, den er von Gott hat. Vater hat mich gesandt. 13 Mal in einem Evangelium. Gesandt, wie gesagt, nicht als Weltherrscher, nicht als der in die Fußtapfen Davids tritt, indem er wieder ein Weltreich aufrichtet, sondern als Retter, als Erlöser, Gott in Menschengestalt. Da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Hier steht wirklich Frau, steht nicht Jungfrau. Das hat aber keinen Abbruch an der Wahrheit des Propheten Jesaja und auch keinen Abbruch an dem, was uns Matthäus berichtet, als Gabriel zu Maria kommt, zu der Jungfrau, und sie sagt, ich weiß von keinem Mann. Ich frage mich, wie viele Leute Sonntag für Sonntag oder auch in größeren Abständen in den Kirchen bei ökumenischen Veranstaltungen das Glaubensbekenntnis sprechen. Und dann aber im selben Augenblick sagen können, das ist ja alles nicht wahr. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Wo gibt es denn sowas, Schöpfer, Gott? Darwin, der hat uns gezeigt, wie alles entstanden ist. Schon im ersten Satz wird von vielen, ich will nicht sagen von allen, aber von vielen eine Lüge ausgesprochen, dass sie gar nicht glauben, was sie da sagen. Und wie heißt es dann? Geboren von der Jungfrau Maria. Empfangen durch den Heiligen Geist. Das sagen die, das sprechen die so hin. Und wenn wir solche Versammlungen haben, sprechen wir das mit. Und ich, für mich jedenfalls, kann sagen, ich glaube das, was ich da sage. Für mich gibt es da keinen Zweifel. Denn wenn ich dem Schöpfer zutraue, dass er die Welt geschaffen hat, na, dann ist das doch wohl die kleinste Mühe, eine Frau schwanger werden zu lassen, der die ganze Schöpfung, Kreatur, alle Tiere geschaffen hat, dem soll es nicht möglich sein, eine Frau schwanger werden zu lassen. Aber die Maria musste das eben austragen, dieses Kind. Warum? Weil er Mensch war. Und er war keine Zwiegestalt, keine Zwittergestalt. So ein bisschen Gott und so ein bisschen Mensch. Nein, er war Mensch. Und darum legt Paulus auch Wert darauf, geboren von einer Frau. Das ist nun mal der typisch menschliche Vorgang. Christus ist Mensch. Und unter das Gesetz getan. Was heißt denn das? Oft verstehen wir darunter nur das mosaische Gesetz, die Vorschriften, die Gesetzesvorschriften, die dem Volk Israel gegeben sind. Ich sehe da viel mehr da drin, unter das Gesetz getan. Das fängt nämlich schon damit an, dass er Mensch wurde. Und dass er, wie es gesetzlich, naturgesetzmäßig, so sagen wir es ja, festgegeben ist, er musste geboren werden. Unter das Gesetz getan, ich behaupte auch, unter das Gesetz der Sünde. Die Sünde ist nach dem Sündenfall weltweit ausgebreitet. Und die Folgen der Sünde sind Krankheit, Schmerzen, Leid, Tod. Auch unter dieses Gesetz war Jesus getan. Er war mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Person unter die Gesetzmäßigkeit des menschlichen Lebens gestellt. Natürlich war er auch als guter Israelit, als guter Jude, war er unter dem Gesetz Gottes, ganz natürlich. Sonst wäre er kein Jude. Aber er war unter dem Gesetz der Einzige, der das Gesetz wirklich erfüllt hat. Und darum war er dazu berechtigt, dazu fähig, für uns das Opfer zu sein. Und warum hat er das alles getan? Nicht aus Jux und Dallerei. Nicht, weil er nur beweisen wollte, was er für ein guter Kerl ist und was er alles leisten kann. Nein, darauf hätte er garantiert verzichtet. Er hat es für dich und für mich getan. Das muss uns immer wieder ganz bewusst vor Augen stehen. Er, der Sohn Gottes, hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir Menschen denken ja auch manchmal so, ich bin da auch nicht ganz frei, in der Jugend noch mehr als heutzutage, Mensch, Gott könnte doch ganz anders mit den Menschen umgehen. Er könnte sie doch dazu bringen, dass sie ihn anerkennen müssen. Jesus hat doch für alle bezahlt. Es wäre doch nur einfach Gottes Sache, sie alle da hineintreten zu lassen. Marschrichtung angetreten und jetzt geht's los. Genau das will Gott nicht. Kinder sind freie Bürger. Kinder sind Erben. Und dazu hat Christus uns gemacht. Und wir dürfen es aus der Schrift und aus eigener Erfahrung sagen, jeder, der sich diesem Christus beugt, jeder, der diesen Christus als Herrn anerkennt, der seine Schuld vor ihm bekennt und sagt, ich kann allein nicht gerecht werden. Alles, was ich leisten kann, reicht nicht aus, um vor dir gerecht zu werden. Jeder, der so zu Jesus kommt, wird von ihm angenommen und damit Kind Gottes. Kind, nicht Knecht. Wie war es bei dem verlorenen Sohn? Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Kind zu sein. Der Vater hat ihn sofort wieder eingesetzt an Kindesstatt. Und genau das will Jesus. Er will uns, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir ihm all unseren Misthaufen vor die Füße werfen, dann nimmt er uns an Kindesstatt. Dann sind wir seine Kinder. Und wenn wir Kinder sind, dann haben wir auch Anteil. Anteil an seiner Herrlichkeit, Anteil an seinem Reichtum, Anteil an der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Ach ja, wenn nur nicht doch der erste Satz stehen würde, als die Zeit erfüllt war. Warum ist die Zeit nicht erfüllt? Wir sind doch bekehrt, wir haben uns doch für Christus entschieden. Wir warten auf seine Wiederkunft. Warum kommt er denn nun nicht endlich? Und wir würden Gott gerne vorschreiben, wann er seinen Zeitpunkt setzt. Aber das lässt Gott sich nicht gefallen. Und auch wenn seine Zeit erfüllt ist, wenn Gott sagt, jetzt, wenn alle Umstände auch so sind, wie Gott es haben will, dann sagt Gott jetzt, dann ist seine Zeit erfüllt. Als Jesus gekommen ist, war die Zeit erfüllt und wir warten auf die Erfüllung dieser Zeit, auf das Ende dieser Zeit, auf das Christus uns in sein Reich holt. Ja, dazu segne uns. Gott auch dieses Wort. Amen.